Wie gut, dass du hier bist, Herr. Wie gut, dass du hier bist. Und weil du hier bist, sind alle Dinge möglich. Wir hören so viele Unmöglichst im Leben, Herr. Und du erklärst ganz einfach schlichtweg, sollte bei Gott etwa etwas unmöglich sein? Nein, Herr, bei dir sind alle Dinge möglich. Auch heute Abend. In Jesu Namen. Und ich segne jeden, der hier ist, spreche Segen aus. Heiliger Geist, dass du unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Augen, unser Gehirn öffnest, damit wir die Dinge Gottes verstehen. Und nicht nur hier unter uns, sondern auch die, die im Internet die Predigt hören. Wir segnen sie in dem Namen Jesus. Halleluja. Es gibt in der Bibel, wie ich es erst schon sagte, von Jesus her 7 Sendschreiben, die er an die Gemeinden schickt, an 7 Gemeinden. Und eine dieser Gemeinden, an die er einen Brief schickte, das war die Gemeinde in Philadelphia. Philadelphia war eine kleine, unbedeutende Stadt. Sie wird in der Offenbarung erwähnt, in den Sendschreiben oder in dem Brief von Jesus. Aber ansonsten, weder in der Apostelgeschichte, bei den Reisen des Paulus noch sonst wo, hört man nichts von dieser Stadt. Und doch ist diese Stadt oder auch der Name dieser Stadt zu großem Ruhm gekommen oder zu großer Anerkennung. Wenn man heute in die Geschichte hineinschaut, dann stellen wir fest, dass es nicht nur diese Philadelphia-Gemeinde in der Offenbarung da gab, sondern inzwischen gibt es eine Philadelphia-Bewegung, was heißt inzwischen schon länger, eine Philadelphia-kirchliche Bewegung, ist in Kirchengemeinden, haben sich Philadelphia-Gemeinde genannt, nennen sich heute noch so. Eine der bedeutendsten Städte dieser Welt mit zurzeit knapp 1,6 Millionen Einwohner nennt sich Philadelphia. So, und wenn wir dann mal so in die Bibel reinschauen, was Jesus über diese Stadt aussprach und über diese Gemeinde aussprach, dann ist das schon sehr phänomenal. Ich habe von einem christlichen Schreiber hier einen kurzen Text, der sagt, von allen Städten, an die Jesus ein Sendschreiben gerichtet hat, wird Philadelphia das größte Lob zuteil. Später kam eine Zeit, in der die Türken und mit ihnen der Islam Kleinasien überfluteten. Als die anderen Städte längst gefallen waren, behauptete sich Philadelphia immer noch. Jahrhundertelang blieb es eine freie griechische und christliche Stadt. Philadelphia war die letzte Bastion des Christentums in Kleinasien. Erst Mitte des 14. Jahrhunderts fiel auch Philadelphia in die Hände der Türken und des Islam. Manche sagen, es gibt wohl heute noch eine christliche Gemeinde Philadelphia in dem Gebiet. Ich habe es nicht gefunden. Was ich gefunden habe, ist aufgrund der Umsiedlungen Türken, Griechen und so weiter. Damals, es gibt in Athen, gibt es eine Gemeinde, die nennt sich Neu-Philadelphia. Philadelphia heißt Bruderliebe. Interessant ist, und da will ich euch etwas zu lesen, wie überhaupt diese Stadt entstanden ist. Philadelphia oder Philadelphia war eine antike Stadt in der Landschaft Lydien in Kleinasien. Sie lag südlich des Kogamis am Fluss des Tmolos-Gebirges, an der Verbindungsstraße zwischen Sardes und Kolossai, an der Stelle des heutigen Alasehir. Philadelphia wurde im 2. Jahrhundert vor Christus von dem pergamenischen König Attalos II. Philadelphos gegründet. Der Name Philadelphia, Bruderliebe, geht auf die enge Beziehung zwischen Attalos und seinem Bruder Eumenes II. Zurück. Die Stadt wurde mehrmals von Erdbeben zerstört und lag zu Strabons Zeiten 63 vor Christus bis 23 nach Christus. Also da gab es noch keine christlichen Gemeinden überhaupt da. Jesus war da noch nicht mal im Dienst unterwegs. Da lag die Stadt fast ganz in Trümmern. Die Stadt wurde immer wieder aufgebaut. Im ersten Jahrhundert nach Christus sammelte sich hier eine urchristliche Gemeinde, so sagt Wikipedia, von der in der Offenbarung des Johannes die Rede ist. Sie konnte sich als letzte byzantinische Stadt in Kleinasien bis 1390 gegen die Osmanen verteidigen. Als Philadelphia fiel, befand sich das übrige Kleinasien bereits seit etwa 50 Jahren unter osmanischer Herrschaft, bis auf das Kaiserreich von Trapezunt, das die Osmanen erst 1461 besetzten. Unter osmanischer Herrschaft wurde die Stadt in Alazehir, das heißt Stadt Gottes oder Stadt Allahs, umbenannt. Als der Mongolenkhan Timur, gestorben 1405, die christlichen Gemeinden Kleinasiens vernichtete, wurde Philadelphia, so Ludwig Albrecht, wie durch ein Wunder errettet. Die Einwohner der kleinen Stadt haben als einzige mitten unter der muslimischen Bevölkerung der Region den christlichen Glauben bewahrt. Eine christliche Gemeinde ist bis wenigstens zum Anfang des 20. Jahrhunderts dort belegt. Also das so viel dazu. Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter, Philadelphia. Dass diese Stadt Philadelphia in Amerika so heißt, hat natürlich seinen Ursprung in der Bibel. Philadelphia ist eine der ältesten Städte der USA. Sie war vom Stadtgründer William Penn 1681 als Hauptstadt der Quäkerkolonie Pennsylvania geplant. Penn, also war ein gläubiger Mann, Penn gab der neuen Stadt einen biblischen Namen, ist Pennsylvania, die einzige der sieben Gemeinden, die dem Lamm Gottes auch in der Zeit der Verfolgung uneingeschränkt treu bleibt. 1833 kamen 13 deutsche Quäker und Mennonitenfamilien aus Krefeld mit dem Schiff nach Concord, nach Philadelphia, und ließen sich in dem von Franz Daniel Pastorius neu gegründeten Vorort namens Germantown nieder. Philadelphia war nach New York die zweite Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika bis zur Fertigstellung der neuen Hauptstadt Washington D.C. In Philadelphia wurde am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung beschlossen und so weiter und so weiter. Also wir sehen, eine ganz bedeutende Stadt. Ich würde gerne mal mit euch lesen den Brief, den Jesus dieser Gemeinde schrieb und welche Zusagen er dieser Gemeinde gab. In Offenbarung Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Offenbarung 7, das ist das letzte Buch in der Bibel, nicht, dass jemand bei Mose sucht. Das wäre ein bisschen zu weit vorne. Dankeschön, Herr. Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet und niemand wird schließen, und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Also was Jesus hervorhebt bei dieser Gemeinde ist, dass sie sein Wort bewahrt, sich nicht beirren lässt und beeinflussen lässt von irgendeinem Zeitgeist oder irgendwelchen Meinungen, und sie sind treu. Hast meinen Namen nicht verleugnet. Treue zu Jesus, egal ob es Schwierigkeiten gibt. Siehe, ich gebe, Vers 9, Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also Jesus fängt an in Vers 7 sein Schreiben an diese Gemeinde und sagt, ich sage, der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet und niemand wird schließen, der schließt und niemand wird öffnen. Ich finde das so phänomenal, so stark, dass mein Jesus, dein Jesus, unser Jesus, der in uns lebt, den Schlüssel hat. Und ich habe heute Abend die Nachricht für dich, die Botschaft für dich. Egal, was in deinem Leben geschieht, auf dich einstürmt, passiert. Niemand kann einfach so in dein Leben eingreifen. Niemand. Weil du gehörst zu Jesus. Als Gläubige sind wir als Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns. Und da kann nicht irgendein Hannefatz kommen und sagen, ich schließe und dirigiere mal in deinem Leben rum. Nein, in meinem und deinem Leben, da hat Jesus den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel, sagt er. Und wenn ich aufschließe, dann schließt niemand mehr zu. Und wenn ich zuschließe, da wird niemand aufschließen. Niemand. Was heißt das, Jesus hat den Schlüssel? In früheren Zeiten trug der Herr des Hauses, manchmal war es auch die Frau des Hauses, den Schlüssel oder den Schlüsselbund ganz sichtbar am Gürtel. Das war das Zeichen der Würde und auch das Zeichen der Macht. Es war das Zeichen, der Träger des Schlüssels hat in diesem Haus zu bestimmen. Er hat den Zugang zu allen Räumen. Er hat den Schlüssel. Das war eine Amtsbezeichnung. Er ist der Eigentümer dieses Schlüssels. Und wer der Eigentümer dieses Schlüssels war, war auch der Eigentümer dieses ganzen Objektes, dieses ganzen Anwesens. Er schloss auf und niemand schloss zu. Er schloss zu und niemand schloss auf. Wie kommt es dazu, dass Jesus kommt und sagen kann, ich habe den Schlüssel Davids? Da wollen wir einfach mal schauen, da gibt es Verheißungen, die dem David gegeben wurden. Zum Beispiel in 2. Samuel musst du nicht unbedingt jetzt aufschlagen, kannst du aber, ich lese es dir vor, sonst notiere es dir, kannst in Ruhe auch zu Hause lesen, kannst aber auch hier lesen. 2. Samuel 7, 12 bis 13. Wenn deine Tage erfüllt sind, so sagt Gott zu David, und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. In Jesaja 22, 22 wird uns dann gesagt, ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen. Er wird öffnen und niemand wird schließen. Er wird schließen und niemand wird öffnen. Es war ja am Anfang der Menschheitsgeschichte eine Katastrophe geschehen. Da war Adam und Eva in diese Welt gesetzt und sie haben von Gott den Schlüssel bekommen. Den Schlüssel zu der ganzen Erde. Schlüssel haben bedeutet Autorität haben. Schlüssel haben bedeutet Herrschaft ausüben. Es wäre ein anderes Thema, auch Jesus hat uns Schlüssel gegeben. Schlüssel, die wir benutzen können. Da werde ich vielleicht mal ein andermal drüber sprechen. Aber du und ich, wir haben nicht nur Jesus, der einen Schlüssel hat, sondern Jesus selber hat in unsere Hände auch einen Schlüssel gegeben von Autorität und Macht und Herrschaft. So, da war dieser Adam und diese Eva und sie haben von Gott gesagt, Gott sagt, wir werden setzen sie auf dieser Erde ein und sie werden herrschen über alles. Schlüssel bedeutet Macht, Autorität, Herrschaft. Ich gebe Adam und Eva, die Herrschaft. Gott kennt das nicht, dass wir so sagen, du Mann, du Frau, sondern in der Bibel steht ganz einfach, Gott schuf sie männlich und weiblich schuf er sie. Und beiden gab er dieselbe Herrschaft, dieselbe Autorität. Er sagte zu beiden, ihr werdet das tun, gemeinsam, ihr seid eins. So, Gott gab also dem Adam den Schlüssel und dann, was natürlich den Satan ungeheuer ärgerte, dass er jetzt nicht die Autorität über die Erde hatte. Denn früher hatte der Teufel, war der Teufel gesetzt als oberster Lobpreisengel auch im Universum. Er war der schönste Cherub, der gekleidet war im ganzen Universum. Es gab keinen schöneren Engel als ihn. Und dann hat er sich gegen Gott erhoben. Er wurde so hochmütig und sagte, ich will absolute Autorität, ich stürze Gott. Und wir wissen, wie die Geschichte ausging. Gott stürzte ihn. Und dann stürzte Gott Satan auf die Erde. Und dann steht in 1. Mose, steht im Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Und dann dazwischen, zum nächsten Vers, da kommt dann diese Katastrophe. Und die Erde, in der Luther-Übersetzung steht leider, war Tohu Wabohu, aber Gott schafft kein Chaos. Der hebräische Grundtext und die Übersetzung heute machen auch eindeutig klar, der zweite Vers sagt, und die Erde wurde Tohu Wabohu, wurde wüst und los. Das war, als Satan auf die Erde geworfen wurde. Die Erde versank in Chaos und sie dümpelte, keine Ahnung wie lange, ich vermute schon einige Millionen Jahre, vielleicht noch länger, so im Universum herum, bis eines Tages Gott sagte, wir stellen sie wieder her. Wie auch immer, auf jeden Fall, als Gott dann die Erde wiederherstellte und Adam und Eva in den Garten Eden setzte und ihnen den Schlüssel gab, der Autorität, der Herrschaft und Macht, da hat der Teufel gesagt, ich will wieder die Autorität haben. Und wir wissen die Geschichte. Er ging und er belog Eva und Adam guckte zu und unternahm nichts. Und wir wissen, dass sie die Autorität und Herrschaft Satan übergaben. Und sie fielen aus der Gegenwart Gottes heraus, sie fielen aus der Herrlichkeit Gottes heraus. Und es kurz danach geschah schon der erste Mord und so weiter und so weiter und so fort. Von jetzt an hatte den Schlüssel der Teufel. Deshalb sehen wir ja auch im Alten Testament, dass der Satan zum Beispiel einfach Wahrsager benutzen konnte, die dann Tote aus dem Totenreich hervorholen könnten. Das geht im Neuen Testament, seit Jesus gestorben und auferstanden ist, nicht mehr. Wenn also sagen Leute, sie sprechen mit Toten, dann sprechen sie mit Dämonen, weil die Totenreiche sind verschlossen. Da hat Jesus den Schlüssel zu. Voll und ganz. Aber im Alten Testament war das möglich. Und dieser Samuel und der Saul geht zu der Wahrsagerin und sagt, hol mir den Samuel heraus. Und es stand ja die Todesstrafe auf Wahrsagerei und Götzendienst und überhaupt Totenbefragung und dergleichen. Aber der Saul, der fragte nicht Gott, wie er in vielen Dingen auch nicht Gott fragte. Und jetzt war sein Leben langsam ein Desaster geworden. Die Herrschaft glitt ihm aus den Fingern. Der Untergang war vorprogrammiert. Samuel hatte noch vor seinem Tod gesagt, dein Reich wird von dir genommen werden aufgrund deines Fehlverhaltens, aufgrund deines Lebens. So ein Mann kann nicht König sein. Und dann starb Samuel. Und jetzt war Saul ohne Ratgeber. Und dann geht er zur Wahrsagerin, hol mir den Samuel raus. Und wir wissen, der Samuel kommt hervor. Gerufen und Samuel sagt, was störst du mich in meiner Ruhe? Du kannst mir Fragen stellen, so viel du willst. Das, was du mich damals gefragt hast, oder was ich dir damals gesagt habe, sage ich dir auch heute. Dein Königtum ist zu Ende. Es wird von dir genommen werden. Du hast das Recht verspielt, ein König zu sein. So, und dann kommt Jesus. Und Jesus, wir haben hier gelesen, dass Gott der Vater sagte zum David, auf diesen Jesus, den Messias, der kommen wird, auf den werde ich, dem werde ich den Schlüssel Davids geben. Er wird die Autorität haben. Wir wollen mal ruhig einen Abschnitt da lesen, als Jesus dem Johannes dann in der Offenbarung erscheint. Das ist schon sehr phänomenal, sehr stark, sehr, also ich muss sagen, schau dir, wir lesen jetzt gleich mal so eine Personenbeschreibung, wir schauen uns ein Bild von Jesus an. Und dann musst du wissen, dieser Jesus, von dem wir da jetzt gleich lesen, Dieser Jesus hat den Schlüssel über deinem, meinem Leben. Da kann keiner reinfuschen. Weißt du, viele Gläubige haben so fürchterliche Angst, dass der Teufel ständig in ihrem Leben rumtanzen kann. Wenn du ihm die Tür öffnest und ihn einlädst zu kommen, kein Wunder, dass er sagt, gerne will ich dein Gast sein. Am besten noch dein Herr. Aber er kann nicht einfach so kommen. 1. Johannes 5, Vers 18 sagt, wer aus Gott geboren ist, den tastet der Arge nicht an. Punkt, Ende, aus. Das steht in meiner Bibel. Und dann kann der nicht einfach kommen und dich und mich anlangen. Das geht nicht. Aber wenn wir glauben, dass er es kann, Jesus sagt, pass auf, was du glaubst, wie du glaubst, denn nach deinem Glauben geschieht dir. Glaube öffnet die Tür, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Ich glaube, dass an das gute, wunderbare, herrliche Wort meines Gottes, der mir absoluten Rundumschutz 24 Stunden am Tag versprochen hat, solange ich auf dieser Erde lebe. Mit dem habe ich es zu tun. Okay, 1. Johannes, Entschuldigung, Offenbarung. Also da ist eine Stimme, die er schon hört, ab Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einem gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, durchdringend, ne? Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Hey, das ist doch toll. Er hat die Gemeinde in seiner Hand. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Amen. Das hat er gesagt. Bis an die Knöchel. Haare wie Wolken, wie Schnee. Augen wie Feuer. Er macht den Mund auf, feurige Schwerter kommen hervor. Und die Füße, du denkst gleich, verbrennst dir den Teppich, glühend wie Erz, und nun steht diese Person da. Ich weiß nicht, ob du in die Wohnung kommen würdest und sagen, Moin Jesus, schön, dass du da bist. Ich glaube, dir und mir würde das Herz in die Hose rutschen. Wir würden sagen, wir würden in Ohnmacht fallen vielleicht. Und was weiß ich, die ganz Alten würden rufen, Karl mal droppe, ich habe eine Erscheinung. Wie auch immer. Versteh? Jesus, dieser Jesus, der ja, wenn du das so anschaust und wenn der dir auf einmal beim Joggen begegnet im Wald, vor dem müssen du und ich uns nicht fürchten. Der wohnt nämlich schon in uns drin. Der wohnt da drin, in uns. In uns wohnt dieser mit dem feurigen Schwert, mit den glühenden Augen. Er wohnt da, diese Majestät, dieser herrliche Herrscher, dieser herrliche König. Und dann schämt er sich nicht mal, uns Brüder zu nennen. Jesus posaunt im ganzen Himmel herum, das sind meine Brüder und Schwestern. Hat er kein Problem mit. Hebräerbrief sagt, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Wir schämen uns manches Mal, über Jesus zu reden. Diese Gemeinde in Philadelphia, sie schämte sich nicht. Nein, wir werden unseren Mund über unseren Jesus nicht halten. Und Jesus sagt, ich sehe, wie du lebst. Ich sehe, wie treu du bist. Ich sehe, wie ernsthaft du dein Zeugnis gibst. Ich weiß nicht, warum wir Angst haben, unseren Mund manchmal für Jesus aufzumachen. Wir bräuchten es nicht, denn in uns ist ein feuriger, gewaltiger, mächtiger Jesus, der den Schlüssel hat zu deinem und meinem Leben, aber auch zu dem Leben anderer Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Jesus ist in uns. Ein gewaltiger, mächtiger Jesus. Dass Jesus den Schlüssel hat des Todes, das heißt ganz klar und deutlich, Jesus hat die Macht über den Tod. Er hat den Schlüssel in der Hand. Er hat die Macht über den Tod. Jesus hat die Macht, dich und jeden Menschen aus Verdammnis, Anklage und Selbstanklage herauszuführen. Jesus sagt, die Tore, die bis heute Abend in deinem Leben offen waren, wo du Angst hast vor Tod, vor Sterben, vor Krankheit, wo du vielleicht Angst hast vor Anklage oder wo du selber eine Tür in deinem Leben geöffnet hast für Selbstanklage. Ich habe eine Nachricht für dich. Jesus ist heute Abend hier in diesem Raum und er sagt, ich werde, wenn du es möchtest, dann werde ich die Tür, die Angst und Furcht und Schrecken und Tod in dein Leben bringt, Sorge in dein Leben bringt. Ich werde heute diese Tür zuschließen. Wenn du möchtest, schließe ich sie zu. Ist da jemand, der sagt, ich will meine Tür heute zukriegen? Ich weiß, manche Leute sagen, du kriegst die Tür nicht zu. Er kriegt sie zu. Jesus kriegt die Tür zu. Glaub es mir. Was du und ich nicht können, er kann das. Er hat den Schlüssel zur Krankheit. Er selber trug unsere Krankheit. Und der Arzt, dieser feurige Jesus, er ist auch der Doktor, der in uns lebt. Und er hat den Schlüssel auch zu deiner Gesundheit und zu meiner Gesundheit. Er hat den Schlüssel. Du hast vielleicht einen Berg von Sorgen. Sorgen, die dich niederreißen möchten, wo du vielleicht manchmal niedergeschlagen bist. Und du sagst, ich habe doch gar keinen. Vielleicht singst du auch das alte Lied, das so ein Sänger sang. Du sitzt zu Hause in deiner Wohnung, ich bin allein. Und kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Selbstmitleid, Selbstanklage und man singt seine Todeslieder. Hey, Jesus hat den Schlüssel, du brauchst nicht in diesem alten Song bleiben. Er hat Leben für dich. Heute Abend ist Leben da. Ängste, die in deinem Leben sind. Ja, wir haben Angst manchmal in unserem Leben. Ich sagte euch schon vor einiger Zeit, Paulus spricht davon, dass er Angst hatte. Er sagt, ich kam manchmal in eine Gemeinde. Und er sagt, als ich zu euch kam in eure Gemeinde, da hatte ich Angst, sagt er. Er sagt, ich kam in großer Schwachheit und mit Phobie, mit Angst. Phobie bedeutet, die Erklärung des Wortes heißt, mir war, ich hatte so Angst, am liebsten wäre ich davongelaufen. Aber weißt du, was Paulus wusste? Ich habe den in meinem Leben, der den Schlüssel hat, der die Angst besiegt hat und der mir gesagt hat, ich habe dir nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe und der Kraft und der gesunden Vernunft. Ich habe dir einen anderen Geist gegeben. Und wenn du damit nicht alleine klargekommen bist, wenn du das nicht hinbekommen hast, der Angst, die Tür zu verschließen, dann ist Jesus heute Abend hier. Und er wird ganz höchstpersönlich heute Abend jede Tür, die Müll und Dreck und Angst und Schrecken und Sorge in dein Leben bringen, er wird kommen und sie zumachen. Heute Abend wird er sie zumachen. Jesus ist hier. Egal, was uns begegnet, ich habe es mir fett hingeschrieben, wir können fröhlich ausrufen, Jesus hat den Schlüssel. Du hast vielleicht manchmal nicht den Durchblick. Ich habe auch nicht immer den Durchblick. Aber wenn ich keinen Durchblick habe, dann habe ich den, der in mir wohnt, der den Durchblick hat. Der den Durchblick hat. Weißt du, wir wollen manchmal so cool sein. Wir sind diese Glaubenshelden. Weißt du, so ungefähr, mich berührt nichts. An meinem Leben kommt gar nichts heran. Es kann nichts passieren. Und weißt du, wenn dann doch irgendwas passiert und wenn wir dann doch mal ganz dick meterlang auf die Schnauze fallen, dann haben wir noch eine Erklärung dafür, warum dies und jenes so sein müsste. Ich will nicht Dinge wegerklären und rumdiskutieren. Ich will, wenn ich in einer Notsituation bin, wenn ich Hilfe brauche, dann muss ich wissen, in meinem Leben ist jemand, der hat einen Schlüssel für diese Situation und der regelt das. Das will ich wissen. Und ich weiß es, dieser Jesus ist da. Dieser Jesus hat den Schlüssel. Noch einmal, Jesus schließt die Tür auf und niemand schließt zu. Ich sagte schon, diese Gemeinde in Philadelphia, das war eine scheinbar kleine Gemeinde. Der Lukas hat es also zumindest nicht für notwendig erachtet, sie irgendwie in seinen Berichten aufzunehmen. Und es war so 9 bis 12 nach Christus, glaube ich, etwa. Da wurde die Stadt nochmal von einem Erdbeben total zerstört. Tiberius hat dann Gelder freigemacht, damit die Stadt wieder aufgebaut werden konnte. Und in diese Stadt, die dann wieder im Aufbau war, in dieser Stadt entstand dann eine Gemeinde. Klein, unscheinbar. Vielleicht sagst du, ich bin auch so klein und unscheinbar, mich bemerkt keiner. Es mag sein, dass kein Mensch auf dieser Erde dich bemerkt, aber der Schöpfer und der Herr Himmels und der Erde, er kennt dich und er bemerkt dich und er kümmert sich um dich Und er sagt, ich habe den Schlüssel in der Hand für dein Leben und zu deinem Leben und für alles, was du brauchst. Die Gemeinde befand sich, diese Philadelphia-Gemeinde befand sich damals in großen Schwierigkeiten, in einer schwierigen Situation. Wenn du in die Geschichte hineinschaust, stellst du fest, dass die Christenverfolgung begann. Dann hatten sie mit Irrlehren zu kämpfen, auch innerhalb der Gemeinde. Da war die Gnosis, das war so eine anthroposophisch-esoterische Lehre, die alles, was mit Gott und Bibel und Gottes Wort zu tun hatte, in Frage stellte, umdeutete oder auch manchmal umfunktionierte, so wie wir das auch heute in unserer Gesellschaft feststellen. Und leider auch gerade im Bereich unserer evangelischen Kirchen, wo das Wort Gottes nicht mehr der Maßstab ist. Und ich bedauere das nicht nur als Freikirchler, sondern ich weiß, viele meiner Pfarrerkollegen sind ja in großer Not und in großer innerer Bedrängnis, weil sie wissen, das Wort Gottes ist nicht mehr das Wort Gottes. Es wird weggedeutet. Unsere Kirchenleiter in unserem Land erklären uns, dass die Worte der Bibel nur für einen gewissen Zeitraum galten, für die damalige Zeit. Wir müssen das für heute anpassen und passend machen. Aber Gott sagt in seinem Wort, mein Wort besteht in Ewigkeit. Und eher vergeht der Himmel und die Erde, aber mein Wort wird nicht vergehen. Da gibt's nichts rumzudeuteln. Auch unser Land ist da in einer schwierigen Situation. Die ganze westliche Welt. Diese Philadelphia-Gemeinde, sie wurde verleumdet. Sie gerät unter großem Druck. Es wird uns jetzt nicht gesagt, aber ich habe so gedacht, wie würde es uns als Gemeinde gehen, wenn man uns verleumdet, wenn du angegriffen wirst, wenn du attackiert wirst? Ist es nicht so, auch in unserem persönlichen Leben, dass wir dann oft hergehen und sagen, am besten halte ich den Mund, am besten ziehe ich mich zurück, bloß keine Schwierigkeiten bekommen? Aber diese kleine Gemeinde in Philadelphia, diese Gemeinde sagte, das werden wir nicht tun. Wir stehen treu. Ihr Leiter und die Gläubigen der Gemeinde, zumindest der Großteil der Gemeinde, standen treu zum Wort Gottes und standen treu zu Jesus. Sie haben seinen Namen nicht verleugnet. Sie haben nicht hinter der Hand über Jesus gesprochen. Sie sprachen nach außen über ihn. Sie hatten großen Druck. Und ich kann das aus meinem eigenen Erleben und dem Erleben meiner Frau, wenn wir Gemeinde gebaut haben, wie oft sind wir attackiert worden? Da gab es manchmal in einem Gebiet, in dem wir dann Gemeinde bauten, das war in Hanau, es war auch in Babenhausen so, als wir die Gemeinde gründeten und bauten, also bis dahin hat sich keiner groß um die jungen Leute, die in Not und Elend und Dreck da waren, groß gekümmert. Aber dann fingen wir an mit Hausgemeinde, Hauszelle, Hauskreis. Und die jungen Leute kamen und kamen und kamen. Und es war egal, wo wir dann hinkamen, innerhalb kurzer Zeit waren dann 10, 15, 20, 25 Leute, die zum Glauben gekommen waren. Das waren immer wie so kleine Erweckungsherde. Und bis dahin hatte sich niemand groß gekümmert. Aber auf einmal kam die Geistlichkeit der Stadt auf die Idee und ist dann losmarschiert und hat gesagt, diese armen jungen Leute, sie fallen dem Sektierer dieser Freikirche zum Opfer. Sie fingen an, uns zu verleumden. Wenn ich daran denke, in Babenhausen, da gab es eine Rechtsanwältin, die sah sich dazu berufen, uns durch die Zeitung zu schleifen und zu zerren. Und ich muss dir sagen, ich war damals noch ein Schießwütiger. Also du hättest mich so in die Stufe bringen können, Django Zi. Weil ich konnte genauso, wie anders konnte, ich konnte aus allen Rohren schießen. Und weißt du, und ich war dabei zu schießen. Und da war diese Rechtsanwältin und der Pfarrer. Was haben die ein Theater gemacht? Sie haben den Sektenbeauftragten geholt. Und ich habe gedacht, Mensch, ich kann auch gut schreiben. Ich gehe auch in die Zeitung und ich werde feuern, was das Zeug hält. Denn ich bin ja auch nicht unbedingt von Dumsdorf und von Stillmund. Aber Gott sagte, Herbert, du wirst gar nichts tun. Das war eines der schwersten Dinge, die mir im Leben passiert sind. Ich sollte meinen Mund halten. Und dann hat er damals gerade aus diesem Text Philadelphia Gemeinde gegeben. Ich werde machen, dass sie kommen und sehen, dass ich dich geliebt habe, bekennen. Und ihr wisst, so was wir gerade in Philadelphia gelesen haben. Ich werde das machen. Und weißt du, wir denken ja manchmal, wir können das schneller machen als Jesus. Aber weißt du, das war schon eine Geduldsprobe. Aber die Sache ging ja gut aus. Ein Mann, der gar nicht zu unserer Kirche gehörte, der Christ war, der schrieb für uns in die Zeitung. Der hat sich da Match geliefert und hat gesagt, dass Sie, Frau Rechtsanwältin, was Sie da schreiben, das ist ja gelogen. Das stimmt ja gar nicht. Und ich weiß noch, dann kam dann schließlich der Sektenbeauftragte, der Pfarrer, der Herr Dekan war da, waren sehr freundlich, die Leute. Und ich habe gedacht, na ja, wenn Sie schon über mich zu Gericht sitzen, ich bin zwar nicht eingeladen, aber hingehen tue ich trotzdem. Also habe ich mich mitten reingesetzt. Und dann stand die Frau Rechtsanwältin noch auf. Übrigens, da sitzt er. Und alle, dieses Ungeheuer, da sitzt es. Dieser Sektierer, da sitzt er. Ich bin freundlich aufgestanden, habe genickt, mich wieder gesetzt. Ich konnte schweigen. Jesus hat gesagt, halt den Mund. Weißt du? Aber die Sache ging so aus, der Sektenbeauftragte erklärt dann und hat gesagt, ich sag's ja mal in meinen Worten, ich weiß nicht, warum dieses Theater hier ist, was der Herr Ericke hier hat, das hieß damals noch Christliches Zentrum, heute heißt ja die Gemeinde Freie Christengemeinde, was der Herr Ericke hier aufbaut, das ist eine evangelische Freikirche. Und wenn Sie Gläubige taufen aufgrund Ihres Glaubens und keine Babys, dann ist das Ihr Recht. So wie wir uns das Recht nehmen, Babys zu besprengen, sage ich jetzt. Er nannte es Taufen. Und ich empfehle, dass man hier Frieden hat. Der Herr Dekan stand auf und sagte, ich würde dem Herrn Pfarrer und dem Herrn Ericke empfehlen, setzen Sie sich zusammen und schaffen Sie Frieden. Ich hatte ja keinen Unfrieden, aber ich habe nichts gesagt. Okay. Aber ich bin zu dem Pfarrer hingegangen. Ich habe gesagt, hören Sie mal zu, wann können wir uns treffen? Ich habe keine Zeit, keine Zeit. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß, was Druck bedeutet. Ich weiß, was es heißt, wenn die Zeitungen schreiben. Und was sie war ja wie ein Staatsanwalt. Dann sagt sie, die haben auch in der Stadthalle einen Gottesdienst gemacht. Ich bin dann, wenn der Gottesdienst zu Ende war, habe ich mich hinter einem Baum versteckt und habe gelauscht, was die Leute so reden. Und dann hat sie die Geschichte, die Reden der Gläubigen, die auf dem Parkplatz und so aufgeschrieben, die hat sie dann da erzählt. War natürlich ermutigende Glaubenszeugnisse. Für sie nur eine Nummer zu hoch. Ich weiß nicht, unter welchem Druck du geraten bist oder bist. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß einen, der die Gemeinden in seiner Hand hat. Der weiß es. Der sagt, ich weiß es. Ich weiß, wie es dir mit deinen Kindern geht. Ich weiß, welche Probleme du hast. Ich weiß, dass du manches Mal nicht ein noch ausweist. Aber ich habe eine Nachricht für dich und eine Botschaft für dich. Und mit diesem Mandat bin ich heute hierher gekommen. Der Herr sagt, auch wenn das in dem Leben, deinem Leben bezüglich deiner Kinder hoffnungslos aussieht, du fürchtest mich, du liebst mich. Und ich habe den Schlüssel zu den Herzen deiner Kinder. Und was du nicht verändern und gewinnen kannst, ich werde sie gewinnen. Ich werde in ihr Leben kommen. Und da können wir mal abschalten. Da können wir mal entspannen. Wenn doch der Herr Jesus sich um unsere Kinder und um unsere Männer und Frauen und Eltern kümmert, dann lasst uns doch mal so ein bisschen relaxen. Verstehst du, wir kommen manches Mal und wollen sie überzeugen und zu etwas bewegen und wir kämpfen da mit fleischlichem Arm. Lass doch den mal die Arbeit tun, der Augen wie Feuer hat, aus dessen Mund ein feuriges Schwert kommt. Wenn der redet, das trifft. Das trifft genau mitten ins Herz. Da, wo du nur bang bis auf die Rippen kommst, mit all deinen Worten. Dieser Jesus, der geht tiefer rein und er trifft mitten ins Herz und er überzeugt. Der Heilige Geist, sagt Jesus, wird überzeugen, wird überführen. Das ist für mich beruhigend. Da kann ich doch mal entspannen und mal gucken, wie macht mein himmlischer Meister das? Das, was ich vielleicht über Monate und Jahre nicht hinbekommen habe. Ich will mal zugucken, wie er das hinkriegt. Guck das doch mal einfach zu. Oh, das Christenleben, es ist herausfordernd. Es ist oft, dass wir angegriffen werden. Aber oft sind wir auch angegriffen und am Boden, weil wir selber so viele Lasten und Bürden tragen. Ich sprach gestern in Michelstadt darüber. Der Herr sagt, ich trage deine Lasten. Warum willst du sie selber tragen? Er ist es, der das Joch in unserem Nacken zersprengt hat. Er hat uns frei gemacht. Weißt du, in der Bibel, ich habe es gestern Abend in Michelstadt gesagt, da ist der Herr, kommt nicht und sagt, ich zerbreche das Joch. Wenn du in die Bibel schaust, da haben wir gestern Abend gelesen, da steht, er kommt mit seiner Salbung und er zersprengt das Joch. Da kann der Teufel nichts mehr zusammenbasteln und zusammenfummeln und sagen, ich leg das wieder auf dein Knick, ich leg das auf deinen Hals. Er hat es zersprengt. Er macht damit kurzen Prozess. Und der Teufel, der kommt und der will so Scheinjochs wieder in dein Hirn setzen. Er will wieder in dich hineinsetzen, dass ein Joch von Sorge und Bitterkeit und Unvergebenheit und Niedergeschlagenheit. Und Jesus sagt, hey, das muss nicht sein. Schick den Teufel zum Teufel. Du hast nichts mit ihm zu tun. Sag, geh zu dir nach Hause, Teufel. Ich brauche dich hier nicht. Jesus ist hier. Jesus ist in meinem Leben. Ich brauche dich nicht. So, diese erste Gemeinde, sie war schon in Herausforderung. Und hier, Christenverfolgung, Druck, all diese Dinge. Aber da sagt Jesus, in diese Situation hinein, zu dieser Gemeinde, bedrängt von außen, Irrlehre von innen, Attacken, Mutlosigkeit hat sich sicherlich bei vielen eingestellt. Und dann, wir würden sagen, lass uns als Gemeinde jetzt schweigsam still klein fahren. Lass uns als Gemeinde den Mund halten. Wollen wir doch nicht so sehr jetzt nach außen treten. Sonst kriegen wir ja noch mehr Ärger. Und weißt du, was Jesus kommt? Mitten in diese Situation hinein, in Vers 8 sagt er, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir aufgetan. Du musst keine Angst haben. Die wollen dich einschließen mit Bedrohung. Die wollen dich einschließen mit falscher Lehre. Die wollen dich einfangen mit ihrem Zeitgeist und sie wollen dich irgendwie für einen dummen religiösen Spinner erklären. Jesus sagt, du, ich mach mitten in dieser Situation, mach ich für dich eine Tür auf. Weißt du, da wo keiner mehr eine Tür aufmachen kann, egal wie verfahren deine Situation sein mag, und du sagst, da kann doch keiner mehr eine Tür aufmachen, mein Jesus kann in der verfahrensten Situation, kommt er und macht die Tür auf. Ich habe in dieser Situation eine Tür für dich geöffnet. Auch für dich und für mich. Wie für diese Gemeinde in Philadelphia gibt es keine ausweglose Situation. Es gibt Situationen des Schreckens. Es gibt Situationen, wo wir Angst haben. Es gibt Situationen, wo wir sagen, ich bin so schwach, ich kann nicht mehr. Aber dann müssen wir eins darüber stellen. In diesem schwachen Körper, in dieser ängstlichen Seele, in diesem vielleicht müde gewordenen Geist, da thront jemand mittendrin und sagt, ich gebe dir Kraft und ich bin der Sieger in deinem Leben und ich bringe dich zum Sieg und ich stärke dich. Und dann kannst du mit Paulus sagen, jawohl, ich weiß, durch Christus, durch den Gesalbten und seine Salbung in meinem Leben habe ich alle Zeit den Sieg. Ich kann aufstehen, wenn andere nicht mehr aufstehen kann. Ich kann laufen, wenn andere liegen bleiben. Ich kann das, weil ich Jesus in meinem Leben habe. Nicht, weil ich so cool bin, nicht, weil ich so cool geglaubt habe, nicht, weil ich mich so religiös angestrengt habe. Nein, da in mir, da ist etwas, das ist powerful, das ist kraftvoll, das ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Der wohnt da drin und sagt, du, egal wie schlapp du bist, ich heb dich wieder auf und du wirst laufen. Egal wie viel du geweint und getrauert hast, ich werde wieder ein freudiges Herz in dich hineingeben. Ich werde Lobgesang in dein Herz und in deine Kehle geben und du wirst wieder jubeln. Jesus sagt, ich habe den Schlüssel für jeden Umstand, für jede Situation deines Lebens. Was ich sehr stark finde, auch was hier zum Tragen kommt, er hat nicht nur uns den Schlüssel gegeben und er ist auch nicht nur der Schlüssel, der den Schlüssel hat. Uns den Schlüssel ist noch ein anderer Bereich, aber er, der den Schlüssel hat, sondern er erklärt dieser Gemeinde, die in mancher bedränglicher Situation steckt, ich bin in der Lage, dich zu bewahren. Du denkst vielleicht, gibt's keinen Schutz für mich? Gibt's niemand, der mir Schutz gewährt? Niemand, der mich einkreist, der mich umgibt, dass ich nicht attackiert werde, dass ich nicht zu Fall komme? Er sagt in Vers 10 zu dieser Gemeinde, weil du das Wort vom Herrn auf mich vom Warten auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich finde das so gewaltig, so stark. Ich werde dich bewahren in der Stunde deiner Versuchung. Ich weiß, die meisten von euch, ihr seid vielleicht so abgehoben, ihr habt schon gar keine Versuchungen mehr, keine Anfechtung mehr. Aber weißt du, das stimmt nicht, denn wir werden angefochten, solange wir auf dieser Erde sind. Und dadurch sind wir auch nicht schlechter oder besser. Das ist ganz einfach, weil der Teufel kommt und uns zu Fall bringen will. Er will uns dieses Leben mit Gott stehlen und am besten immer durch Lügen. Sollte er wirklich in dir wohnen? Bist du überhaupt schon so weit, dass er in dir wohnen kann? Hast du überhaupt schon diesen Heiligkeitsgrad erreicht? Und da sind wir schon wieder bei religiöser Leistung. Wir werden gerechtfertigt umsonst, allein durch seine Gnade. Es ist uns geschenkt. Vor einigen Wochen sprach ich über das Erbe der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit Gottes, das heißt, den Ansprüchen Gottes zu genügen. Gott ist absolut mit dir und mir zufriedengestellt. Und das ist geschehen aufgrund eines Erbes. Er sagt, das habe ich dir als Erbe vermacht. Du bist gerecht, weil du an meinen Sohn Jesus glaubst und er in deinem Leben ist. Hör dir die Botschaft nochmal an. Das Erbe der Gerechtigkeit. Die Stunde, weil du das Wort bewahrt hast, vom Hahn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. In Zeiten, die ohne äußere Verfolgung sind, die ohne äußeren Druck sind, nehmen aber dennoch genauso auch die inneren Gefahren zu. Gerade in unserer westlichen Gesellschaft, in unserer Wohlstandsgesellschaft und in solchen Zeiten, wenn diese inneren Gefahren zunehmen, was wir uns alles erlauben, das erlaube ich mir, ist ja manchmal so ein Spruch, das erlaube ich mir einfach. In solchen Zeiten fallen Menschen oft in großer Zahl vom Glauben ab. Sie wenden sich von Jesus weg. Und der Abfall ist da so groß oft von Jesus, größer als in jeder Verfolgungszeit. Jesus nennt es so, der Betrug des Reichtums, das etwas gelten wollen in dieser Welt, das uns das blind machen kann. Petrus sagt in 1. Petrus 5,8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Versuchungen können manchmal ganz schnell über dich hereinbrechen. Manchmal sind Leute da und sagen, naja, egal was kommt, ich werde dem schon widerstehen. Es gibt eine Art, die sagt, durch meinen Jesus werde ich widerstehen. Allein durch seine Kraft und durch seine Gnade. Aber ich habe auch sehr oft im christlichen Lager dies gehört. Ich werde schon überstehen. Ich habe es nämlich gepackt mit der Erkenntnis des Glaubens. Ich habe es nämlich gepackt mit all diesen, ich falle niemals. Und ich habe Leute gesehen und du hast vielleicht Leute auch gesehen. Die haben posaunt hinausgerufen, andere mögen fallen, ich nicht. Und auf einmal sind sie tief gefallen. Und sie wurden zum Gespött der Menschen. Sie wurden zum Spott für andere Menschen. Der Apostel Paulus schreibt uns sehr klar und deutlich in 1. Korinther 10, 12. Wer meint, er stehe, der soll aufpassen, dass er nicht fällt. Wir alle können in Situationen kommen, gerade dann vielleicht, wenn wir uns der Gegenwart Gottes nicht so bewusst sind, dass wir dann geneigt sind, der Versuchung nachzugehen und zu Fall zu kommen. Und ich denke, wir sollten das niemals so sagen, mir wird das nie passieren. Sondern ich kann nur eins sagen, Jesus, du bist in meinem Leben. Und du hast gesagt, in Vers 10 hier, Ich werde dich bewahren in der Stunde der Versuchung. Offenbarung 3, Vers 10. Ich werde dich bewahren in der Stunde der Versuchung. Es ist auch nicht schlimm oder ungläubig zu beten, Herr, bewahre mich in der Stunde der Versuchung. Herr, bewahre mich, dass ich nicht falle. Ich meine, dass wir mal so alle Überheblichkeit beiseite legen. Wir sind nicht die coolen Macher. Gott ist der coole Macher, wenn ich es mal so sagen darf. Er ist der Allmächtige. Und er sagt, ich werde dich bewahren und auf dich aufpassen, wenn du versucht wirst. Was der Teufel will, wenn du versucht wirst, er kommt mit Anklage. Wieso wirst du denn noch versucht? Ich denke, du bist Christ. Ich denke, du hast die Erkenntnis der Wahrheit. Wieso bist du noch in Versuchung? Das kann er nur dann machen und zu uns sagen und uns so belügen, wenn wir nicht wissen, was im Wort steht. Denn die Bibel sagt, wir werden alle oft versucht. Und Jakobus sagt, freut euch, wenn ihr in mancherlei Versuchungen hineingeratet. Wir wissen nämlich, da ist der Stärkere in unserem Leben. Und dann weiß ich, Herr, du hast nicht nur den Schlüssel in meinem Leben, sondern du bist der, der mich bewahrt und der mich auch durchträgt durch dieses Leben. Schau doch mal, welche eine Verheißung er dieser Gemeinde in Philadelphia gegeben hat. Ganz einfach, was er ihr noch sagt, du hast eine geringe Kraft. Ja, welche Gemeinde will denn schon sagen, hey Leute, also wir haben nur eine geringe Kraft. Sorry. Wir wollen doch alle sagen, wir haben die Powerkraft. Aber weißt du, ohne Jesus haben wir überhaupt nichts. Alles sind und haben wir nur wegen ihm. Nur wegen Jesus. Deshalb haben wir alles. Ich meine, schau dir doch mal an, diese Gemeinde Philadelphia. Gemeinden haben sich danach genannt. Eine Bewegung hat sich danach genannt. Eine der größten Städte mit heute 1,6 Millionen Einwohnern hat sich danach genannt. Du musst dir vorstellen, es war, glaube ich, so 1600, jetzt habe ich es leider schon zugemacht, 1870, also in 100 Jahren ist diese Stadt Philadelphia in Amerika von etwa 28.000 auf etwas über 1 Million gewachsen. Das musst du dir mal überlegen. Weil gläubige Menschen dort waren. Und sie haben gesagt, wir nennen diese Stadt Philadelphia in Erinnerung an dieses Schreiben Gottes an die Gemeinde. Wir wollen so eine Gemeinde sein, die, von der Jesus lobend sprach. Ja, er sagt, du hast eine kleine Kraft. Aber er sagt, du machst den Mund nicht zu, du verleugnest mich nicht, du stehst treu zum Wort, du folgst nicht dem Zeitgeist, du gehst und tust die Werke. Ich kenne deine Werke, sagt er, ich sehe das, ich habe dich ja in meiner Hand, ich bin doch jeden Tag dabei und sehe, wie du schaffst, wie du schnaufst, wie du läufst. Ich sehe das alles. Hast du schon mal eine Gemeinde genannt, gehört, die sich Laodicea nannte? Überleg mal, wir gründen demnächst eine Gemeinde und sagen, welchen Namen nehmen wir? Laodicea. Also ich glaube, da würden die Leute gucken, was ist denn hier los? Ich kenne noch keine Gemeinde, die sich Smyrna nennt jetzt. Smyrna ist eine der Städte. Kenn ich nicht. Schau, aber wir sehen, die einzige Gemeinde, die Jesus lobt, obwohl sie geringe Kraft hat, aber wegen ihrer Treue und Hingabe zum Wort und zu ihm, ihn nicht zu verleugnen, zur Wahrheit zu stehen. Jesus lobt diese Gemeinde. Du hast eine kleine Kraft. Und du musst wissen, ich habe den Schlüssel für deine Situation. Du musst nicht den starken Mann, die starke Frau spielen. Nein, du kannst auch mal in der Ecke sitzen und heulen. Weil du weißt, in dieses ganze Weinen und Heulen und vielleicht sogar auch Klagen und Jammern, da wird der mit dem Schlüssel kommen, der die Schlüsselgewalt hat. Und er wird mich wieder mit Geist, Seele und Körper wieder auf den Felsen stellen, auf die Herrschaftsposition. Ich herrsche mit Christus in diesem Leben. Wir haben einen starken Jesus. Er sagt zu dieser Gemeinde und er sagt es auch zu uns, ich kenne deine Werke. Und er sagt es auch dir, der du heute sagst, Mensch, ich komme mir immer so kraftlos, so, Ich komme mir fast vor wie Christ zweiter, dritter Klasse. Jesus sagt, du hast, deine Kraft ist gering. Aber er sagt, ich kenne deine Werke, deine geringe Kraft und trotzdem bleibst du. Dein Festhalten an meinem Wort, dein Bekenntnis zu mir als deinem Herrn, dein Durchhalten und manches Mal auch dein Aushalten in den schwierigen Situationen deines Alltags. Ich kenne das. Und wie andere falsch über dich reden, ich kenne das. Dich schlecht machen, dich klein machen wollen. Ich weiß es, sagt Jesus, und ich schließe eine Tür für dich auf in dieser Situation. Du wirst in dieses Ding, wo man dich hineingesteckt hat, oder du vielleicht selbst, du wirst dort nicht eingeschlossen bleiben. Ich schließe heute Abend eine Tür für dich aus und du wirst aus diesem Umstand herausgehen. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Ich kenne es. Aushalten. Wo man vielleicht für einen lieben Menschen gebetet hat und gehofft hat, wann bekehrt er sich endlich? Als ich mich 1972 bekehrte, ich müsste ja eigentlich sagen, als Jesus mich bekehrte. Denn dazu, mich zu bekehren, wäre ich ja auch noch zu doof gewesen. Verstehst du, ich habe ja gar keine Lage dazu. Weil das ist nämlich schon das Werk des Vaters. Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus, es sei denn, der Vater hat ihn zu mir gebracht. Also da kommt Gott, der Vater, nimmt mich und sagt, so, ich setze dich mal bei Jesus ab, nimmst du ihn jetzt bitte mal auf. Bekehr dich, Herbert. Sonst geht dein Leben den Bach runter. Willst du weiter im Dreck laufen? Willst du weiter vor deinem Leben und vor den Menschen davonlaufen? Willst du weiter vor die Hunde gehen? Und ich war damals so gescheit. Aber ich würde sagen, das hat er ja auch schon wieder reingeschickt. Da ich sagte, ja, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Und dann ist er gekommen. Und dann war Frieden da. Da war Frieden da. Und ich weiß damals, ich habe dann, als ich aus dem Gefängnis kam, da habe ich gesagt, ich muss es meinem Vater sagen, ich muss meinen Geschwistern sagen, ich muss es allen sagen. Im Gefängnis habe ich auch schon den Mitgefangenen von Jesus erzählt. Ich habe es euch ja mal erzählt. Da haben wir abends und nachts manchmal am Klo gesessen. Bellos war das, diese Flatrate, die wir da hatten. Wie funktioniert das? Das ist ganz einfach. Du setzt in die Kloschüssel und machst das Wasser durch und da hat immer nur jemand draußen am Fenster, der mich dann sprechen wollte, oder ich jemand, aber ich war für die Leute der Sanchez, weil die haben gesagt, wer aus Paraguay kommt, kann nicht Herbert heißen, der ist Sanchez. Und dann hat jemand gebrüllt, Sanchez, komm mal am Bello. Okay, was wusste ich? Klobürste, Stochern. Aber weißt du, ein Haufen anderer Gefangenen, die haben auch gehört, Sanchez wurde gerade angerufen, Telefonseelsorge. Sanchez wurde angerufen. Da haben andere auch ihre Klobürste genutzt. Vielleicht das erste Mal an dem Tag, keine Ahnung, aber wie auch immer. Und dann weißt du, und dann hast du dich unterhalten. Du saßt daneben und dann hast du Gespräch durch die Rohre geführt. Und auf einmal merkst du, oh, es sind noch andere im Netz. Und man hat miteinander gesprochen. Verstehst du? Jesus war da. Und als ich rauskam, dann ist mein Bruder zu Jesus gekommen, meine Schwestern zu Jesus gekommen, meine Mutter hat es wieder neu erwischt. Aber mein Vater, das war dieser harte, sture Brocken. Das hat Jahrzehnte gedauert. Und weißt du, was ich gemacht habe, nachdem ich merkte, ich kann ihn nicht bekehren? Ich habe ihn losgelassen und habe gesagt, ich überlasse ihm Gott. Und die Stunde kam und er bekehrte sich. Jesus kam in sein Leben. Er erfuhr nicht nur Rettung, er erfuhr Heilung, er erfuhr Befreiung und folgte die restlichen Jahre auf dieser Erde Jesus. Was du nicht mal, versuch nicht Jahrzehnte rumzuschieben im Leben anderer Menschen. Sei ein Freund, sei ein Begleiter. Du willst ja auch nicht rumgeschoben werden. Wer will von uns denn schon gern durch die Gegend geschoben werden? Ich weiß, gibt's welche, dann will ich dir einen Glückwunsch aussprechen, melde dich doch mal schnell. Wer möchte geschoben werden? Aber denk dran, hier sitzen ein ganz Teil Leute, die werden ab heute dann schieben. Okay, na gut, alles ist, die Hände sind unten, festgeklebt, okay, wie auch immer. Nein, wir wollen nicht geschoben werden. Schiebe andere Menschen nicht. Bete für sie und überlasse sie Gott. Und wenn der Herr sagt, gib ihnen ein freundliches Wort, dann gibst du es. Wenn der Herr sagt, mach ihnen ein nettes Geschenk, dann mach es eben. Mach es, folge dem Herrn, wir folgen dem Herrn. Wir sind doch keine Schieberbande. Nein, wir sind Nachfolger. Wir folgen Jesus nach. Amen. Wir folgen Jesus nach. Ich weiß, sagt Jesus, alles, was um dich ist. Und ich schließe eine Tür heute für dich auf, die niemand zuschließen wird. Niemand, sagt deinem Nachbarn, niemand wird zuschließen. Niemand wird zuschließen. Offenbarung 3,8, du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Hey, das klingt wie Musik in meinen Ohren. Du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Vers 10, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Wenn du allein in deinem Zimmer bist, in deiner Wohnung bist und du von Anfechtungen überfallen wirst, wie vielleicht von einem Grizzlybär, dann kannst du sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich bewahrst. Und dieser Grizzly wird verschwinden. Diese Anfechtung wird gestoppt und es verschwindet aus deinem Leben. Du kannst ganz einfach den Namen des Herrn anrufen. Wenn du angefochten bist, dann sagst du, Jesus, du bist größer. Ich werde nicht fallen, weil du in mir bist. Ich werde nicht fallen und solltest du gefallen sein, dann sagst du, ich werde wieder aufstehen, weil Jesus in mir lebt. Ich werde nicht am Boden bleiben. In meiner Bibel steht etwas geschrieben, in Judas 1,24. Hat ja nur ein Kapitel. Und Vers 25. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Beachte mal, was da steht. Der Herr Jesus, der euch ohne Straucheln zu bewahren vermag. Er kann dich und mich so bewahren, dass es nicht erst zu einem Fall kommen muss. Aber wenn es zu einem Fall kommt, wird er uns wieder aufheben. Das gibt es doch in keiner Religion dieser Welt. Da musst du doch leisten. Da bist du doch eine arme Sau, wenn du durchgefallen bist. Das gibt es nirgends, aber das gibt es bei unserem Gott und Vater der Barmherzigkeit und bei unserem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist, der uns stärkt und uns begleitet im Alltag und uns lehrt und uns Kraft und Mut zuspricht, der euch ohne Straucheln zu bewahren vermag und der in der Lage ist, euch tadellos mit Jubel hinzustellen vor sich. Beachte, er sagt nicht, eines Tages, der sagt erstmal, ich bewahre dich. Ich passe auf dich auf. Ich will dir helfen. Ich will dein Beistand sein, dass es nicht zu einem Fall kommt. Und dann sagt er, ich kann dich tadellos und vor seine Herrlichkeit tadellos hinzustellen vermag. Er sagt, das, was du nicht hinkriegst, du bist so unvollkommen, fühlst dich so unvollkommen, du fühlst dich unperfekt. Aber Jesus sagt dir heute Abend ganz klar, ich bin in deinem Leben. Du kriegst es nicht hin, aus dir einen tadellosen Menschen zu machen. Aber ich bin derjenige, der dich tadellos macht. Ich bin derjenige, der dich tadellos gemacht hat. Du bist doch schon Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus, unserem Herrn geworden. Hat er dir und mir doch schon geschenkt. Verstehe, du sagst, werde ich die Kurve kriegen? Ja, da hat jemand was versprochen. Ich werde dich bewahren und tadellos bis zu mir bringen. Ich werde dich bewahren und tadellos bis zu mir bringen. Und er hat gesagt, er wird uns vor seine Herrlichkeit tadellos hinstellen. Wir werden dort ankommen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich hab's geschafft. Herr, danke für die Hilfe. Hallo, Herr. Irgendwie durchgekommen. Puh, war heiß der Kampf. Was steht denn? Wie werden wir da erscheinen? Er wird uns tadellos vor sich bringen mit Jubel. Wir werden dort ankommen. Und weißt du, spätestens, wenn du diesen Körper verlässt, wenn du deinen Körper verlässt, entweder du heimgehst zu Jesus oder du entrückt wirst und dein Körper verwandelt wird, wie auch immer. Aber an dem Tag, an dem du diesen zerbrechlichen, irdischen, vergänglichen Körper verlässt, Da wirst du den Himmel sehen. Da wirst du mit einem Blick, mit einem Schlag sehen. Ich bin tadellos. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin geheiligt. Ich bin geliebt. Ich glaube, du hast es noch nicht mal durch die Himmelspforte geschafft und du jubelst und springst und tanzt. Er hat mich dahin gebracht. Er. Nicht du und ich. Ich habe dich nicht hingebracht. Ich kann dir Impulse geben. Ich kann dir Ratschläge geben. Aber ich krieg dich nicht in den Himmel. Egal, wie ich mich anstrenge, ich werde das auch erst gar nicht versuchen. Das ist doch viel zu mühsam für mich. Ich will doch auch noch was vom Leben haben. Entschuldigung, Klammer auf, Klammer zu. Versteh mal. Nein, wir wollen doch kein krampfhaftes Leben führen. Er, und weißt du, und damit schließe ich mit diesen zwei Versen. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Er ist dazu in der Lage. Du vermagst es nicht, er vermag es. Es gibt keinen Schlüssel für deine Situation, er hat ihn. Es ist alles vorbereitet für dich und für mich. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen. Wir werden mit Jubel da erscheinen. Und im Namen Jesu sage ich heute, die Tür der Angst, der Sorge, der Verzweiflung, der Sünde, was auch immer sonst dich bedrängt und bedrückt, der Verfolgung, des Druckes, was immer du erlebst, sie wird heute geschlossen. Und es wird eine Tür für dich geöffnet, in der du in Freiheit in das Reich Gottes und durch das Reich Gottes marschierst. Mit Jesus in dir. Halleluja. Jesus ist der Herr. Oh, Jesus. Ich bin so dankbar, Herr, dass wir dich haben. Deshalb muss ich das auch nochmal lesen, Herr. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen. Hey, das ist doch Botschaft, die Gott uns vom Himmel gibt. Wir sind da nicht irgendwelche weggesperrten Kerle oder Kerlinnen. Nein. Jesus hat den Schlüssel für dein und mein Leben. Und kein Teufel, kein Dämon, kein Mensch, egal was Menschen machen, Jesus hat den Schlüssel. Und er öffnet für dich und niemand wird zumachen. Und du musst dir auch nicht Sorgen machen, ob du verkehrt läufst. Mach dir keine Sorgen, du bist sein Kind, du folgst ihm nach. Wenn du in Gefahr bist, einen verkehrten Weg einzuschlagen, dann macht er einfach die Tür zu. Verstehst du, ich muss mir keine Sorgen machen. Weil er hat gesagt, für die Schließanlage bin ich zuständig. Er ist dafür zuständig. Ich muss mir keine Sorgen machen. Komme ich auch richtig? Bin ich jetzt in der richtigen Berufung? Manche Menschen, hoffentlich bin ich in der richtigen Berufung. Lauf Jesus hinterher. Geh mit Jesus. Du wirst nie falsch laufen. Und du kommst auch in den richtigen Plan Gottes. Weil bevor du falsch läufst, schließt er zu. Hey, ich bin sehr beruhigt. Weißt du, das lässt einen gut schlafen. Amen. Hey, sag mal deinem Nachbarn, du kannst jetzt wieder gut schlafen.